ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich lade mir Gäste ein, von denen ich einfach mehr erfahren möchte. Zum Beispiel, weil sie an ihre Grenzen gehen. So wie Jan Ulrich, Andy Holzer, der blinde Bergsteiger, der auf den Mount Everest gestiegen ist. Oder Anna von Bötticher, Apnoe-Taucherin.
Ich muss jedes Problem unter Wasser lösen. Ich kann mir keine Panik leisten. Ich sag immer, ich hebe mir die Angst für später auf.
In dieser Folge einer unserer besten Triathleten, dessen Karriere fast schon vorbei gewesen wäre. Lasse Niegaard-Priester.
Talk mit Thies.
Ich dachte ehrlich gesagt so im ersten Moment, dass das nicht sein kann oder dass die mein MRT da mit jemandem verwechselt haben. Ne? Ich sag mal so, wie ich mich zum Beispiel da in China gefühlt habe, ja, wo du wirklich so merkwürdigen Kontrollverlust hast. Und das ist nicht die normale gute Anstrengung, die ich so kenne. Ich bin dann auch beim Laufen nach 500 Meter oder einem Kilometer ausgestiegen und habe dann aber auch wahrgenommen, dass es gar nicht so heiß ist, wie ich selbst empfunden habe.
Lasse Priester gehört zur internationalen Triathlon-Spitze. Er ist deutscher Meister, deutscher Mannschaftsmeister und auch Sieger vom Ironman 70.3. Zuletzt bei den German Finals wurde er nur Dritter, zählte aber dennoch zu den Siegern. Denn alleine die Tatsache, dass er überhaupt gestartet ist, war ein kleines Triathlon-Wunder. Er hat nämlich 2024 einen zunächst mal unentdeckten Herzinfarkt erlitten, absolvierte danach noch drei weitere Rennen, bevor die Diagnose dann gestellt wurde. Wie sich diese Zeit angefühlt hat, wie er mit der Unsicherheit umgegangen ist und überhaupt, welche Gedanken ihm durch den Kopf gegangen sind, was denn nun mit ihm los sein könnte, das erzählt er hier. Viel Spaß.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Und ja. Zwei Norddeutsche, die es in den Südwesten verschlagen hat mittlerweile, ne?
Ja, so sieht's aus. Also ich habe eine kleine Reise hinter mir, was die Station angeht. Also komme aus dem Norden, habe da mehrere Jahre oder aus der Ecke von Hamburg, Schleswig-Holstein, im südlichsten Teil und
Quickborn,
hab genau.
Ich gelesen.
Und dann war ich nach der Schule nach Saarbrücken an den Stützpunkt dort auch für den Sport und jetzt inzwischen schon seit fast 4 Jahren dann auch schon in Freiburg.
Ja. Genau. Ich freue mich, mit dir hier auch wirklich den prominentesten Vertreter begrüßen zu können, der SG Wasserratten Norderstedt.
Ja, das ist auch schön. Weiß ich gar nicht, ob es da nicht noch ein paar Jungs in der Vergangenheit mal gab, aber.
Meinst du, da ist jemand noch Prominenteres hervorgegangen?
Ich weiß es gar nicht. Ich kenne die Historie von dem Verein gar nicht so gut, aber. Ja, das waren schöne Zeiten damals. Ich habe auch noch Kontakt dahin, ja.
Ich liebe den Namen. Ja, die SG Wasserratten. Haben die öfter auch so originelle Vereinsnamen?
Ich glaube, Wasserratten gibt es tatsächlich schon. Ab und zu mal. Ja, ich bin da auch zu wenig im Schwimmsport unterwegs. Ja, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, wie das, seit wann es den Verein gibt. Zum Beispiel stehe ich jetzt auch auf dem Schlauch, da kenne ich mich gar nicht mehr so gut aus. Aber ich weiß, dass das war halt für mich damals ideal, so um die Ecke. Es gab da zwei Möglichkeiten, aus Quickborn sozusagen entweder nach Norderstedt zu fahren oder nach Elmshorn, glaube ich. Mhm. Dann kam das irgendwie mit Norderstedt auf. Da gab es noch eine gute Jugendgruppe und ich war nie der große Schwimmer, aber in meiner Kindheit habe da doch eher dann lieber Fußball gespielt. Und mich auch dann recht schnell mal für den Fußball entschieden. Da war das Schwimmtraining und so noch nicht so richtig meine Leidenschaft oder der Hang zum Fußball einfach viel größer und das hat viel mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich irgendwann später aber nochmal mit Triathlon angefangen, da war ich so 13, 14.
Wer hat dich dahin gebracht? Also nicht mit dem Auto, meine ich, aber
ich sag mal so, es war dann schon so, dass mein Vater Triathlon gemacht hat und ich das dadurch, dass ich dann schon in der Jugend oder als Kind dann eben schon auch geschwommen bin, und gerne so an Straßenläufen und Volksläufen teilgenommen habe. Da hat's mir einfach, dann war das ja irgendwo naheliegend. Aber ich glaube, so die Initialzündung war dann, dass es da vor allem dann in Norderstedt einen Triathlon zum ersten Mal gab. Und das war dann quasi um die Ecke. Okay. Das war dann sozusagen mein ehemaliger Schwimmverein, der das ausgerichtet hat. Und dann, die haben dann eben auch eine Jugendabteilung für Triathlon damals gegründet. Und ja, da bin ich dann seitdem super gerne hingegangen, aber hatte dann auch trotzdem noch parallel erstmal noch Fußball gespielt und jetzt so ein paar Jahre später wäre es gar nicht schlecht gewesen, hätte ich im Schwimmen durchgezogen, dann Das ist immer so ein bisschen meine Wackeldisziplin bis heute.
Okay.
Und ja, da, aber damals hatte ich den Drive noch nicht. Und ja, so, ja, so ist ein bisschen da so meine Jugend dann verlaufen.
Du bist von ganz oben nach ganz unten hier, also rein nur geografisch gesehen. Wir treffen uns in Freiburg. Du wohnst nur ein paar Minuten von hier entfernt.
Ja.
Wie bist du gekommen? Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder bist du geschwommen?
Nee, mit dem Fahrrad jetzt. Wobei ich ja in die Dreiser und die hat nicht genug Strömung, sonst wäre das noch gegangen.
Wie bist du nach Freiburg gekommen? Letztendlich, also Saarbrücken war eine Station.
Ja.
Warum dann Freiburg?
Ich finde es einfach genial hier fürs Training. Hätte ich jetzt auch gar nicht so gedacht oder ich habe mir auch gar nicht so viele Gedanken gemacht ursprünglich, aber ich fühle mich hier wirklich sehr wohl.
Ja. Wie oft bist du beim Training schon Jan Ulrich über den Weg gelaufen?
Ja, tatsächlich kein einziges Mal.
Das gibt's ja nicht. Ja, und er ist jeden Tag unterwegs mit seinem
wirklich
Fahrrad.
Nicht, weil ich höre immer Geschichten, dass man ihm begegnet ist. Und ja, ich fahre halt, weiß nicht, vielleicht zu anderen Uhrzeiten. Ich kann mir vorstellen, vielleicht ist er auch immer vormittags unterwegs. Wir haben natürlich mit unseren Schwimmzeiten sind wir ein bisschen, sag ich mal, gebunden an Trainingszeiten morgens oder vormittags. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns da einfach jedes Mal verpassen. Ich halte schon immer Ausschau und die Augen offen, wenn ich bei ihm in der Gegend bin. Aber ja. Ich weiß auch nicht, wo ich ihn suchen muss.
Und er fährt da wirklich, ich glaube, gerne mal jeden Tag seine 80 Kilometer. Die reist er ja schon ab.
Denke,
ne?
Schon.
Aber,
ja. Okay. Muss aber.
Ja, sehr, sehr lustig. Ja, Schwimmen, hast du gesagt, ist ein bisschen ausgerechnet Schwimmen deine schwächste Disziplin. Mhm. Wie war das jetzt bei den Finals? Als wie viel bist du rausgekommen aus dem Wasser? Denn mit Schwimmen fängt man ja immer an.
Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich mir die Ergebnisse jetzt gar nicht mehr so arg analysiert habe. Aber
warst du hinterher?
Aber
warst du deutlich hinterher?
Ich war hinten dran. Vielleicht 30 Sekunden hinter dem ersten waren das, glaube ich, grob. Und das kann okay sein, wenn es danach ein bisschen besser läuft als jetzt in dem Rennen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich da immer so ein bisschen unter Zugzwang bin. Ich bin natürlich dann schon nicht alleine. Es ist dann immer schon so, dass das Feld ja normalerweise recht geschlossen und kompakt ist. Das heißt, man muss sich dann einfach schnell einig sein, verständigen. Normalerweise klappt das ganz gut. Und dann
verständigen?
Ja, bilden sich kleine Gruppen. Meistens wächst das dann auch recht schnell zu einer größeren Gruppe an. Und dann merkt man, okay, in dem Fall waren es ja jetzt bei den Finals so, dass drei Jungs vorne weg waren. Und wir kamen eben mit einer recht großen Gruppe, ich glaube, das waren so 25 Sportler, hinterher. Und ja, allein von der zahlenmäßigen Überlegenheit und der Power, die wir da im Grunde in der Gruppe gehabt hätten, müsste es möglich sein, dann so ein Loch dann auch zuzufahren. Ich meine, es war dann zwischendrin vielleicht 15 Sekunden oder 12.
Du meinst jetzt zufahren beim Radfahren?
Ja, beim Radfahren, genau.
Ja.
Aber ja, wir haben es nicht richtig organisiert bekommen. Da gibt es dann auch unterschiedliche Interessen. In dem Fall war es dann aber auch super gemacht, so von den Jungs, die vorne waren. Und ja, mir blieb dann im Grunde nicht mehr dann mit dem Abstieg nach dem Radfahren nicht mehr so die Möglichkeit, nach ganz vorne einzugreifen. Gerade auch, weil ich den zum Beispiel jetzt der Erster wurde, den kenne ich gut, weil ich eben mit ihm auch trainiere. Und der hatte auch im Grunde keine Schwächen. Und wenn ich dann das ist dann sogar so angewachsen, der Rückstand, dass es dann auch einfach im Grunde nicht möglich war, mehr zuzulaufen.
Und du hattest noch einen Patzer,
ich
oder?
Ich hatte dann auch noch einen Patzer drin, mit der Zeitstrafe sozusagen und auch keinen guten Wechsel. Also,
worin bestand der Patzer? Den habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe nur gehört, da war ein Patzer, aber ich habe ihn nicht gesehen.
Man muss das Fahrrad mit beiden Bremsgriffen einhängen. Oft haben wir aber international einfach so einen Ständer, in dem wir das mit dem Vorderrad reinschieben.
Mhm. Und du schwingst gerade so mit der rechten Hand so ganz locker durch.
Ja, genau, weil das wirklich eine entspannte Sache ist. In dem Fall, wenn du es aber so eine Stange hast, dann musst du das Rad entweder mit dem Sattel einhängen. Und dann fällt es aber auch gerne mal wieder zurück. Gerade wenn viele Leute gleichzeitig einhängen, ist das wie so eine Federbewegung und das Fahrrad kann dir wieder zurückfallen. Weshalb ich den Lenker so ein bisschen quer gelegt habe, mit einem Bremsgriff eingehakt bin. Und muss sagen, dass ich das auch gar nicht mehr so ganz auf dem Schirm hatte, dass es beide sein müssen. Und das hat auch, man hat es vielleicht auch an meiner Reaktion dann in der Penalty-Box dann gesehen, dass ich vor dem Schiedsrichter oder vor der Schiedsrichterin stand und irgendwie gefragt habe, ja, was war los, was ist das Problem, weil du natürlich schon schnell durchgehst, was passiert ist und es gibt einfach so ein paar Regeln, die man beachten muss. Vor der Wechselzone haben wir eine Linie, da müssen wir vom Fahrrad runter sein, das heißt, man schaut dann wirklich immer sehr konzentriert, dass man mit dem Fuß vorher den Boden berührt und dann schaust du, dass du deinen Helm in die Box schmeißt, sondern da darf natürlich auch nichts daneben gehen. Und ja, dann hast du innerlich kurz, gehst du diese Liste durch Und dann bin ich der Meinung gewesen, dass ich alles erfüllt habe. Und dann ist es natürlich auch immer so, dass es theoretisch ja sein könnte, dass es eine Verwechslung gab mit einem Teamkollegen oder was auch immer.
Denn da hängt eine Zahl plötzlich, ne? An der Wand plötzlich siehst du deine Zahl und denkst, wieso?
Und ich kam nach einer Laufrunde, nachdem mein Wechsel auch nicht so gut war, recht angestrengt, dann eben auch in Dresden da zur Brücke oder den kleinen Anstieg da hoch Richtung Ziel oder Richtung Wechselzone. Und hatte noch gedacht, vielleicht muss mein Kollege, der Henry, der eben in Führung lag, habe ich gedacht, vielleicht hatte der ja eine Zeitstrafe und schielt zur Tafel und dann sehe ich Karma, natürlich meine Nummer. Ja, da musste ich da kurz stehen bleiben und eben, hatte ich da kurz diesen Gedanken, was da passiert sein könnte. Und ja, da muss man natürlich das einfach besser machen. Wäre ja nicht schwer gewesen, aber.
Du hast es aber erst nach dem Rennen dann erfahren oder haben sie mit dir gesprochen? Nee, hast du gefragt,
dann in dem Moment nicht mit einem.
Nee, ne?
Ja, sind dann auch nur 10 Sekunden.
Du bist also die Runde gelaufen, die Strafrunde bist du gelaufen.
Stehen geblieben, ja, genau.
Ach so, man muss stehen bleiben. Okay, das ist jetzt
das
nicht keine Strafrunde.
Das kommt ja auch vor, die Ewigkeiten. Es sind nur 10 oder 15 bleiben. Sekunden, aber.
Und während du da stehst,
läuft dann die Zeit.
Gestanden bist, was hast du da gedacht? Also, wie stinkig warst du? Weil du eigentlich dich ja unschuldig fühltest.
Man muss ehrlich sagen, man glaubt ja einfach schon, dass die Schiedsrichter da recht haben. Normalerweise ist es ja auch auf Video und immerhin hatten die auch 2,5 meine Laufrunde sozusagen Zeit, sich das Material anzuschauen auszusprechen. Also, ich muss sagen, dann groß verärgert bin ich dann gar nicht. Auch da habe ich dann eher gedacht, na gut, dann gar nicht schlecht, dann atme ich kurz durch. Weiß nicht, in so einem Moment bin ich dann gar nicht so negativ, sondern einfach stehen bleiben, 10 Sekunden, das ist jetzt auch keine Katastrophe. Und dann
hat das einen Vorteil sogar, dass man auch mal durchatmen kann?
Vorteil würde ich nicht sagen, aber man kann durchatmen schon. Also mal ganz kurz, so ist es auch angenehm.
Und da bist du aber richtig gut gelaufen. Wie viel haben wir? 10 Kilometer, ne?
Nee, 5. Ja,
das war die Sprintdistanz.
Bei einer so kurzen Strecke und auch einer guten deutschen Spitze sozusagen oder guten anderen deutschen Sportlern ist es dann ja auch nicht so, dass man diese 10 Sekunden jetzt so ganz einfach zuläuft. Ich hatte es ja schon angesprochen, mein Wechsel war auch nicht so gut. Also schon ein bisschen was zu tun gewesen. Und dann war ich im Grunde, glaube ich, nach 4 Kilometern, also 1 Kilometer vor Schluss, recht wenige Meter hinter dem Drittplatzierten.
Ja.
Und dann hatte ich aber schon das Gefühl, dass das schon noch klappt mit dem dritten Platz. Und
ist es so, dass die meisten Triathleten Triathlon machen, weil sie sich schlecht entscheiden können?
Nee. Es ist, ich denke schon, dass viele, insgesamt würde ich schon sagen, es ist schon teilweise eine spezielle Art von Sportlern. Ich glaube, insgesamt kann man schon sagen, dass die Triathleten das schon sehr gerne trainieren einfach und auch gerne trainieren müssen oder wollen müssen, weil es einfach viel Umfang ist, viele Stunden in der Woche und im Normalfall ja über viele Jahre. Das heißt, es ist aber auch irgendwie, hat einfach viele, sehr reizvoll, sage ich mal, diese drei Sportarten so unter den Hut zu bringen, weil es auch einfach eine richtige Herausforderung so ist.
Ja. Und die braucht man als richtiger Triathlet. Wir checken mal, wie gut du dich entscheiden kannst.
Ja.
Hier kommen ein paar Alternativen. Du musst einfach spontan entscheiden. Hitze in Hawaii oder Regen in Hamburg?
Regen in Hamburg.
Bergauf oder bergab?
Bergauf.
Meerwasser oder Schwimmbad?
Meerwasser.
Frühstart um 5 oder Spättraining um 22 Uhr?
Spättraining.
Weltrekord oder Olympiagold?
Olympiagold.
Radschuh vergessen oder Schwimmbrille verlieren?
Schwimmbrille verlieren.
Dopingkontrolle sofort oder erstmal nach dem Duschen?
Sofort.
Vom Delfin überholt werden oder von der Oma mit dem E-Bike?
Delfin.
Und Platten bei Kilometer 2 oder Krampf bei Kilometer 19?
Krampf.
den Krampf. Krampf bei Kilometer 19, also ich ging natürlich jetzt von einer Strecke Mitteldistanz, die 70.3 aus, da lauft ihr 21,1 Kilometer. Mhm. Was, wenn du diesen Krampf hast bei 19 Kilometer, 2 Kilometer vor dem Ziel, was tun?
Gut, das ist einfach wahrscheinlich am Ende stehen bleiben, den Generell natürlich ist es einfach diese, ja, die Ernährungskomponente ja auch so wichtig bei uns. Das idealerweise kriegt man es dann auch gut verhindert. Ist mir zum Glück auch noch nie passiert. Aber jetzt war eben die Alternative mit den Platten. Und das hatte ich schon häufiger. Und muss sagen, das ist wirklich auch ein richtiger Dämpfer. Man ist so unter Strom und voller Emotionen und in seinem, ja, voll im Rennen. Und dann ist es mit einem Wimpernschlag sozusagen vorbei. Und das ist wirklich recht frustrierend und ein merkwürdiges Gefühl und hinterlässt auch eine ganz komische Leere, weil man das Rennen eben, ja, überhaupt nicht, also man kommt überhaupt nicht dazu, damit so abzuschließen oder das irgendwie auf eine vernünftige Art zu beenden. Bei Kilometer 19 jetzt so eine Geschichte ist immer dann, glaube ich, verbunden mit einem harten Fight und irgendwie, ja, wahrscheinlich eine guten Leistung bis dahin. Und ich würde mal sagen, die 2 Kilometer, die kriegt man auch irgendwie noch durch. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was den Triathlonsport vielleicht auch in seinem Ursprung ausmacht. Aber es kommt schon inzwischen recht selten vor, weil einfach alles recht professionell geworden ist, die Vorbereitungen gut laufen. Man sieht das schon sehr selten inzwischen, dass das passiert.
Bei Weltrekord oder Olympia Gold hast du dich für Olympia Gold entschieden. Da wurde dir ein Strich durch die Rechnung gemacht. Letztes Jahr Paris war natürlich das, auf was du dich auch wirklich gefreut hattest.
Ja.
Da musstest du verzichten aufgrund dieses Herzinfarkts, den du, und das wusstest du dir im Nachhinein, in China, war das China? Ja, ja, ne? Erlitten hattest.
Ja.
Aber du hast es nicht gemerkt. Was hast du in diesen Rennen, und du bist da, glaube ich, noch 1-2 Rennen auch im Anschluss gelaufen, was hast du körperlich gemerkt damals? Wie ging es dir denn?
Also, es war quasi so, dass es im März, April Richtung Saison ging und die ersten Wettkämpfe anstanden und ich eigentlich einen sehr guten Winter hatte, mich vorbereitet habe auf die anstehende Qualifikation. Ich bin im Grunde noch mit einem anderen Deutschen im Rennen gewesen um das letzte deutsche Ticket für Paris und es gab eben die realistische Chance, ja, die Quali zu schaffen. Und ich hatte das dann aber hatte dann einen Trip geplant über China, Japan, Usbekistan, Italien. Und das ist natürlich, klingt ein bisschen verrückt alles so, aber das ist eben so, dass der Kalender vom Triathlonverband verschiedene Stationen beinhaltet und dort eben Weltcups wöchentlich oder mit Abstand von 2 Wochen, war ein bisschen unterschiedlich der Rhythmus, aber so anstanden, dass ich eben in 6 Wochen auf Reise war und in den 6 Wochen 4 Rennen geplant waren und ja, bin dann losgeflogen und alles war eigentlich im Grunde normal, natürlich schon ein bisschen Aufregung im Spiel, aber im Grunde bereit für die Wochen und ich habe das dann zwar schon gemerkt, aber natürlich würde ich mal sagen, nicht gewusst, in welche Richtung, also selbst nicht in diese Richtung gedacht. Und
du meinst jetzt vor dem ersten Rennen?
Nein, in dem Rennen, weil wir jetzt gesagt haben, ich habe es nicht gemerkt, also es ist schon so, dass ich Symptome wahrgenommen habe, also so Druck auf der Brust, extrem Leistungsabfall. Mir war sehr warm oder zumindest habe ich extrem geschwitzt. Großes Durstgefühl, Kribbeln in den Armen, aber vor allem auch irgendwie ja keine Leistungsfähigkeit und extrem schlapp und müde, aber auch auf so eine Art, weil ich ja auch versucht habe, im Rennen zu bleiben und weiter Gas zu geben auf dem Rad, dass das sich so ein bisschen ja angefühlt hat wie wenn einem in der Sauna irgendwie zu heiß wird, so und man unbedingt raus will. Und im Grunde so habe ich mich ja dann auch verhalten. Also ich bin dann auch beim Laufen nach 500 Meter oder einem Kilometer ausgestiegen und habe dann schon gedacht, so boah, raus hier und bin stehen geblieben. Und das war schon eine Erleichterung gewissermaßen. Und habe dann aber auch wahrgenommen, dass es gar nicht so heiß ist, wie ich selbst empfunden habe bis dahin. Und das war schon ein bisschen komisch und habe dann schon die Symptome auch so für mich halt gegoogelt. Mit der ganzen Anspannung, mit dem ganzen Stress drumherum, mit der speziellen Situation, dass es auch Wettkampf ist und ich mich bis dahin ja auch gesund gefühlt habe.
Also denkt Jetlag, man, oder ja, genau, Erschöpfung vom Flug, genau, ist das eine mögliche Erklärung?
Nee, aber es ist zumindest etwas, es ist keine Erklärung für einen Herzinfarkt, aber
für deinen Zustand meine ich.
Für meinen Zustand.
Genau, das meint diese Erschöpfung.
Eben hat so viele Veränderungen in den Tagen gegeben, dass man natürlich sehr, sehr in sehr viele Richtungen denken kann. Und dann ist es ja so, dass ich medizinisch ja sehr kontrolliert werde. Also bevor wir Wettkämpfe machen, haben wir jedes Jahr umfangreiche Untersuchungen und von daher fängst du ja dann nicht an, in diese Richtung zu denken. Und gerade dann auch, sagen wir mal, ist das ja vielleicht auch generell so eine Sache, dass man dann mit dem Druck und mit den Erwartungen und der Reise, dass man dann eben auch einfach so selber denkt, na gut, vielleicht war das alles jetzt irgendwie für das erste Rennen eine Spur zu groß oder vielleicht bin ich der Situation mental auch nicht gewachsen, obwohl ich das vorher ein sehr gutes Gefühl hatte. Aber dann wirst du natürlich trotzdem stutzig. Aber es ist eben dann auch so, dass du nicht in diese Richtung denkst. Und gerade in meinem Alter dann, ohne Vorgeschichte und auch so, sag ich mal, Thema Herzinfarkt war jetzt vielleicht in meinem Leben bis dahin auch nicht präsent.
Hattest du medizinische Betreuung denn auch direkt vor Ort? Gab es einen Teamarzt aus deutscher Sicht?
Nein, ich war im Grunde alleine dort. Okay. Und ja, bin sogar noch auf dem Rückweg, ist mir auch so ein bisschen schwindelig geworden dann von dem Wettkampf. Und ich hatte dann schon so, also mit dem Fahrrad zurück ins Hotel. Ja, die Symptome danach waren schon so, dass ich mich den Tag über, fiel es mir einfach schwer, ruhig zu sitzen. Ich habe gemerkt, irgendwie der Körper, der arbeitet extrem.
Ja.
Aber es hat sich dann halt eben auch zum Abend hin wieder beruhigt und am nächsten Tag bin ich ja schon weitergeflogen und da war eigentlich schon wieder alles normal.
Du hattest auch keine Schmerzen. Ich verbinde Herzinfarkt immer in meinem Kopf mit Schmerzen, mit irgendeinem Stechen oder so. Aber das war nicht das große Problem.
Nee, Stechen nicht. Und also es ist auch wirklich schwierig, glaube ich, wenn du kerngesund bist sonst, dann auf die Idee zu kommen, dass es damit was zu tun hat. Später war noch am ehesten die Überlegung, vielleicht, dass man Richtung Asthma denkt, Belastungsasthma.
Okay.
Ich hatte dann auch, als ich wieder in Deutschland war und ich hätte dann eigentlich nach Livigno ins Höhentrainingslager gehen wollen und war ja auch zu dem Zeitpunkt dann, gut, Olympia hatte ich verpasst, aber Reserve, also wäre jemand ausgefallen, wäre ich nachnominiert worden.
Yeah.
Ohnehin war dann das Höhentrainingslager geplant, auch weil ja immer eine Option hätte, also sein könnte. Die Saison, die war ja noch am Laufen sozusagen, dass da noch andere Wettkämpfe kommen. Und da hatte ich aber gesagt, na, bevor ich in die Höhe gehe, mache ich auf jeden Fall, wenn ich zurück bin, einen vernünftigen Check. Und
du bist ja dann, Rennen noch gelaufen. Du bist ja weitere Rennen dort in Japan.
Ja, ich bin noch weitere Rennen gelaufen oder habe weitere Rennen absolviert. Und
wie liefen die?
Also es waren die Symptome quasi von Rennen zu Rennen abgenommen, hatte ich das Gefühl. Das letzte von den vier Rennen war mein Bestes. Aber ja, auch insgesamt. Also ich hatte das erste dann, wie gesagt, das jetzt, über das wir gesprochen hatten, habe ich dann eben nicht gefinisht. Und dann danach in Yokohama war das dann auch so, dass ich zwischendrin stehen bleiben musste beim Laufen. Ich hatte immer wieder mit Hitze auch die größten Probleme. Also hatte das Gefühl, boah, das, was ich normalerweise gut kann, auch unter Hitze einfach aushalten oder ein hohes Tempo durchlaufen. So, da habe ich immer gemerkt, boah, das fällt mir extrem schwer. Und das hat mich schon natürlich ein bisschen stutzig gemacht. Aber es ist auch wirklich schwierig in so einer Situation, wenn du dann auch Woche für Woche irgendwo so einen Dämpfer hast, da die Ursache zu finden. Und irgendwann glaubst du ja natürlich auch selber so, ja, dass es vielleicht schon auch was mit der Psyche zu tun hat. Oder dass, ja, irgendwann, ich sag mal, dann spätestens nach dem zweiten oder dritten Rennen war es dann natürlich auch so, dass es nicht mehr um Olympia ging. Und dann ging es auch nur noch darum, mal überhaupt jetzt nochmal auch in dieser Saison was Vernünftiges zu machen. Und mich hat es schon sehr irritiert, weil die Vorbereitung, wie gesagt, gut gelaufen ist, dass dann irgendwie, dass da so gar nichts geht. Und auch gerade so irgendwann macht man sich auch frei gedanklich davon und sagt jetzt, also im Grunde, so blöd das klingt, aber man sagt dann einfach, komm, hab jetzt Spaß, ne? Also find den Spaß auch wieder und,
oh Gott, ja,
und
geh einfach raus Sprüche,
und gib jetzt Gas. Aber das ist auch was ich wirklich da so verinnerlicht habe. Und dann fängst du an und denkst, ja, es geht eigentlich. Und dann aber mit immer wieder nach einem gewissen Zeitpunkt im Rennen wird es schwer. Und ich glaube, im Nachhinein ist das schon auch erklärbar, wenn man, ohne dass ich jetzt zu medizinisch werden will, aber weil ich da auch nicht über die komplette Expertise so verfüge. Aber es ist im Grunde so, dass dann ein wichtiges Herzkranzgefäß immer wieder verengt war.
Mhm.
Blutdruck halt eben steigt, wenn Belastung hochgefahren wird und dann über einen längeren Zeitraum gehalten wird.
Ja.
Und deswegen habe ich es auch im Training gar nicht so wahrgenommen, weil das ist ja dann auch oft die Frage, wie war es denn dann im Training und warum hast du es eigentlich nicht gemerkt und so weiter. Aber die Wettkampfbelastung ist halt eben schon noch eine andere. Und im Training hatte ich schon ab und zu mal so ein bisschen gemerkt, ach, es fühlt sich komisch an. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass es sich vom Atmen her merkwürdig anfühlt und konnte es ja auch nicht deuten. Ich meine, man hat ja auch keine Erfahrung mit so einem Fall und muss auch da also auch mein Umfeld so ein bisschen in Schutz nehmen, weil damit hat halt niemand Erfahrung.
Nein.
Und ich glaube, ich bin auch da, was das angeht, wirklich ja, ein Fall, den es nicht so oft jetzt gegeben hat, weil es einfach extrem untypisch ist. Und
War denn das lebensgefährlich? Letztendlich im Nachhinein?
Ja, also ich denke auf jeden Fall das schon. Und auch die, also es war.
Wie behandelt man einen Herzinfarkt denn überhaupt generell, also wenn man ihn feststellt?
Erstmal dann in Deutschland zurück, als wir das rausgefunden haben, natürlich Sportverbot, ganz klar. Und auch gewissermaßen Ursachenforschung, Untersuchung, schauen, wie es um die Herzkranzgefäße steht. Risikofaktoren müssen dann sozusagen abgeklärt werden. Das kann ja auch, da gibt es recht viele Möglichkeiten. Also es gibt auch seltene Blutkrankheiten. Ich kann mich natürlich auch genau an den Tag erinnern, als mir das dann so mitgeteilt wurde.
Wo war das? In Freiburg oder wo
Herzzentrum. Im Herzzentrum in Bad Krozingen. Und ich dachte ehrlich gesagt so im ersten Moment, dass das nicht sein kann oder dass die mein MRT da mit jemandem verwechselt haben. Ne? Aber man hat eben diese Narbenbildung, so eine Narbenbildung gesehen am Herz und konnte das eben auch an dem Herzkranzgefäß dann im CT gut erkennen. Und ich konnte im Grunde nicht auch dann selbst mit der Diagnose nicht so viel anfangen. Ne? Also ich dachte, vielleicht habe ich eine Herzmuskelentzündung und das hätte es so ein bisschen erklärt. Also diese Geschichte war dann schon so, dass du irgendwie denkst, ja, okay, und jetzt? Das ist ja schon rum, was bedeutet das? Hast du schon so eine Vorahnung, dass das auf jeden Fall irgendwie, auf jeden Fall schwierige Auswirkungen haben kann? Aber musste ich das auch erstmal so ein bisschen verstehen und dann standen natürlich erstmal viele Telefonate an, auch mit verschiedenen Ärzten und ich würde mal sagen, von dem Tag an ist eigentlich wirklich alles sehr, sehr gut gelaufen. Und
aber trotzdem eine Zeit der Ungewissheit. Was wird aus meiner Sportlerlaufbahn?
Ja, aber ich muss
sagen,
wie
bist du damit umgegangen? Also wie hast du das weggesteckt, diese Unsicherheit?
Ja, also weil es ist dann halt einfach schon so, dass diese Geschichte dann irgendwie das Sportler-Dasein so ein bisschen übertönt oder das ist dann nicht das Wichtigste in dem Moment. Und da ging es dann tatsächlich so drum, eher, ob ich, wie mein Leben
gesund werden
aussehen könnte. Und du fängst dann natürlich schon an, dich auch mit komischen Themen zu beschäftigen, was Lebenserwartung vielleicht angeht oder ob man Medikamente nehmen muss für wie lange und oder vielleicht auch für den Rest seines Lebens, was normaler Sport betrifft, so, weil es war jetzt natürlich schon immer Leistungssport so Teil meines Lebens und auch der bestimmende Teil. Ja. Aber ich wusste auch immer so, dass es dann noch später mal eine Zeit gibt ohne den Leistungssport. Aber ganz ohne Sport könnte ich mir nicht vorstellen. Und es bringt ja auch eine gewisse Lebensqualität mit sich. Und ich bin auch gerne fit und möchte das fit bleiben, auch für den Rest meines Lebens. Und dadurch kommen natürlich schon so ein paar Themen auf den Tisch, wo du dann jetzt merkst, okay, es geht jetzt nicht darum, ob in 3 Monaten irgendwie ein Wettkampf ansteht oder was nächstes Jahr ist. Und dann stand, im Grunde musst du dich dem dann so ein bisschen fügen und auch irgendwo ruhig bleiben. Fängst dann natürlich schon an, auch dich so ein bisschen, guckst mal, was es so für vergleichbare Fälle gab. Bist irgendwie auch aufmerksamer, was mal Zeitungsartikel oder mal steht mal was bei Spiegel Online und guckst mal und siehst, okay.
Gab es Fälle, die dir Mut gemacht haben?
Ich weiß gar nicht unbedingt. Also eher so in der Phase muss ich ehrlich sagen, eher Fälle, die mir so ein mulmiges Gefühl bereitet haben, weil man dann schon auch in der Zeit dann schon mal ab und zu auch davon gelesen hat, dass, weiß nicht, ich kann mich erinnern, ein Basketballer in China ist dann umgekippt, ein Radsportler, ein junger Kerl oder in der Schweiz ein Marathonläufer. Und da denkst du natürlich schon so, okay, wie soll meine Perspektive eigentlich sein? Und merkst dann natürlich auch, dass ich da irgendwo viel Glück hatte und gleichzeitig habe ich es ja auch schon dann immer auch mit, obwohl das eine ganz andere Geschichte ist, aber mit anderen Verletzungen oder so auch immer so gehalten, dass ich das erstmal sozusagen verstehen muss. Dann muss man sich so ein bisschen strukturieren, schauen, wer kann einem helfen, wem vertraut man, mit wem kann man zusammenarbeiten, wie schätzen Experten die Situation ein. Und da wurde dann recht viel gemacht. Ich meine, im Sommer habe ich dann einfach eigentlich keinen Sport gemacht, habe dann wieder angefangen, mich zu bewegen.
Man wird aber nicht behandelt. Also letztendlich, es war ein Herzinfarkt und jetzt heißt es Ruhe.
Ja.
Und ab wann darf man wieder belasten, wenn was gegeben ist?
Also da haben wir dann viel untersucht mit einem EKG einfach, recht simpel, dass der Verlauf sich erstmal wieder, oder überhaupt mal, ist dann eigentlich auch recht individuell, weil es fehlen im Grunde viele Vergleichswerte, weil wenig Patienten so jung sind wie ich, wenig Patienten oder wenig Leute
Triathleten
so fit waren während so eines Falls. Und ich jetzt natürlich auch die Situation hatte, sagen wir mal, wenn man einem 70-Jähriger Treppen gehen kann, dann hätte ich in dem Moment auch einen Kilometer ganz gemütlich schwimmen können, so ungefähr, sag ich mal. Also das, ich hatte natürlich ein viel, viel höheres Fitnessniveau als die meisten, denen das so ging. Und hat da, muss man natürlich schon irgendwie so ein bisschen überlegen, ja, wie ist eigentlich die Situation und auf jeden Fall kein Risiko gehen. Also das war mir halt am allerwichtigsten. Also ja, muss am Ende nicht weder früh Sport machen noch viel Sport machen, wenn es da irgendwo ein Risiko gibt. Und da habe ich im Grunde ja erstmal die ganzen Untersuchungen abgewartet. Und wenn man dann sagen kann, ja gut, es besteht kein Risiko, dass während des Sports jetzt während der leichten Belastung etwas passiert, dann bekommt man, ja, es ist sozusagen das sogenannte grüne Licht.
Ja.
Und dann
gab es auch, wer hat es dir gegeben?
Dein ja, natürlich. Arzt, also ich war super engmaschig betreut und dauernd beim Kardiologen, also bis heute ja auch. Und da haben sich auch viele Ärzte mit beschäftigt. Also meine Akte sozusagen oder meine ganzen Untersuchungen, die wurden auch von vielen Ärzten sich angeschaut und letztendlich auch
in der ganzen Welt wahrscheinlich, oder?
Ja, also im Januar hat es dann eben eine Arbeitsgruppe an Kardiologen gegeben, die mich persönlich, das war mir eigentlich auch nochmal recht wichtig, die mich persönlich eben nicht kennen, die einfach sich ja objektiv mit der Situation auseinandersetzen und den Fall sich anschauen. Und die haben mir die Möglichkeit, oder die haben gesagt, dass ich Leistungssport auch wieder machen darf. Und das war jetzt dieses Jahr im Januar erst. Und bis dahin war so, klar, ich darf mich bewegen, ich kann auch trainieren, gewissermaßen. Aber es sind dann doch zwei Paar Schuhe, ob man wieder einen Wettkampf macht und sich ausbelastet. Und für mich war es ja damals auch überhaupt noch nicht klar, ob ich das überhaupt will, weil man braucht ja schon ein gewisses Vertrauen in seinen Körper, dann um überhaupt erstmal auch an die Startlinie zu gehen. Und man braucht, würde ich mal sagen, eine gewisse Lockerheit oder, ja, ich würde mal sagen, Lockerheit.
Ja, der tut da um diese 100%
auch wirklich rauszuholen. Ja, um wirklich auch Gas zu geben, eine gewisse Unbeschwertheit. Ne? Und wenn mich da irgendwas hemmt, dann ist Leistungssport auch einfach
nicht das Richtige.
Nicht das Richtige so.
Wie hat sich denn das Verhältnis von dir zu deinem Körper, auf den du dich verlassen konntest? Ihr habt zusammen das alles gewuppt. Ihr seid in diese Extremsituation gegangen und habt wirklich alles rausgeholt. Jetzt muss da ja irgendwo eine kleine Blockade auch sein. Wie hat sich das Verhältnis zu deinem Körper geändert?
Also ich habe eher das Gefühl, dass es sich positiv entwickelt hat. Und zwar ist das auch so ein bisschen das, was ich jetzt, was mir am wichtigsten ist, dass ich eigentlich nie trainiere, wenn ich mich selbst nicht gut oder wohl fühle. Und ich glaube, also das kennt jeder, der einen Trainingsplan hat oder der Ziele verfolgt, dass man natürlich, man kann auf so eine positive Art leiden und man kann auch mal so Tage haben, wo man einfach das Gefühl hat, dass es nicht ein gutes, also man kommt damit, man kommt nicht richtig eine gute Anstrengung rein. Und ich versuche wirklich, oder was ich nicht nur versuche, sondern diese negative, für mich, ich nenne es mal negative Anstrengung, die habe ich eigentlich komplett so gestrichen.
Wenn man ans Ganze geht, an die Grenzen geht, dann wird die doch auch irgendwann negative Anstrengung, oder?
Nee,
unangenehm.
Nee, ist es nicht. Da gibt es wirklich Unterschiede. Und ich sag mal, so wie ich mich zum Beispiel da in China gefühlt habe, wo du wirklich so einen merkwürdigen Kontrollverlust hast und merkst, ja, wirklich merkst einfach, dass das keine guten Züge so annimmt. Das ist schon irgendwo anders und das ist nicht die normale gute Anstrengung, die ich so kenne. Und ich meine, das kannst du natürlich auch ganz simpel im Alltag schon steuern, wenn du merkst, da vielleicht, sei es nur, da ist ein Infekt im Anflug. Ich würde nicht trainieren, so bei solchen Geschichten. Und jetzt sind wir gerade nicht mehr rausgerutscht, also das habe ich vorher auch nicht gemacht, aber ich bin da vielleicht sensibler geworden, was diese Geschichten angeht. Und
hörst du deinen Herzschlag heute anders als früher?
Nein, das nicht. Ich denke auch nicht die ganze Zeit dran, aber ich check schon immer, also ich glaube, es gibt immer noch mal kurz so einen Dialog, wo ich einmal kurz in mich gehe und sage, na gut, ich fühle mich gut, ich kann jetzt trainieren. Aber vielleicht ist ein bisschen weniger Verbissenheit dabei, so dass ich sage, na gut, es kommt nicht ganz, ganz, ganz drauf an, jetzt irgendeine Vorgabe zu erfüllen, ja, sondern ich versuche eher die Belastungen zu treffen und vertraue darauf, dass es am Ende, dass es gut wird.
Ja.
Und das ist eigentlich schon ein Prozess, der Spaß macht. Und ich habe natürlich auch im Alltag so ein paar Dinge umgestellt. Ich versuche einfach auch insgesamt weniger so Stress zu vermeiden. Am Ende muss ich, glaube ich, auch, also konnte man die Geschichte jetzt auch nicht komplett lösen oder genau sagen, woran es gelegen hat.
Ja.
Und das ist vielleicht so der aktuelle Punkt, der vielleicht am merkwürdigsten ist, dass man nicht genau sagen kann, was der Auslöser war. Mhm. Und trotzdem ist so mein Bauchgefühl natürlich, dass es in der Zeit mit Olympia-Quali, mit den vielen Reisen, dass es da schon ein permanent Druck auf dem Kessel war sozusagen. Und
okay. Also im günstigsten Fall war es Stress.
Auch wenn ich im Nachhinein dabei bleibe und sage, ich habe mich gut gefühlt und ich war bereit für das Ganze und
ja. Ich
hatte ein gutes Gefühl, dass ich das schaffe. Ich hatte auch eine gesunde Perspektive auf den Sport. Dann würde ich, und auch auf Olympia, dann würde ich sagen, ist so eine meiner, eine der Dinge, die ich von der Phase so mitnehme, dass ich versuche, Stress, soweit es geht, zu vermeiden und ja, da einfach das so ein bisschen gesünder zu steuern, dass ich mich einfach immer gesund fühle, wenn ich Sport mache. Ja.
Du bist auf jeden Fall wieder zurück und das sehr erfolgreich. Wie hast du die Minuten nach dem dritten Platz, der für dich ja auch nach diesem Weg ein wirklich toller war, in Dresden, wie hast du den empfunden, so direkt die Minuten, die Stunde danach?
Ach, ja, es war schön.
Also selbstverständlich, habe ich mitgerechnet.
Nein, aber es ist eine Mischung, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte schon gerne Deutscher Meister werden und es gab auch die realistische Chance. Am Ende wirkte das Ganze natürlich sehr, sehr deutlich so. Ich war am Ende, glaube ich, 50 Sekunden hinter dem Erstplatzierten und dann ist es nicht besonders knapp, ne? Das sind schon größere Abstände bei uns in dem Sport, aber insgesamt war es zwischenzeitlich so auf dem Rad eben, gab es so einen Punkt, wo es hätte auch anders laufen können und ich hätte natürlich gerne so das Laufduell gehabt und mehr, ein bisschen mehr Spannung, aber gleichzeitig bin ich absolut so im Reinen mit mir und konnte Spaß haben. So. Also es war auch dann klar, so während des Laufens, ich laufe jetzt nicht die ganze Zeit durch die Gegend und verfluche hier den Tag, sondern also zum einen den Erstplatzierten, wie gesagt, das ist, wir wohnen Kilometer auseinander, trainieren jeden Tag zusammen und dem sei das sehr gegönnt und der ist auch ein guter Typ.
Gönn dir.
Und voll, also das muss man ja schon sagen, ne, dass die Möglichkeit bestand und dann war ich schon happy auch im Podium. Es war schön, dass meine Eltern da waren, Familie und insgesamt einfach diese Kulisse. Also ich weiß ja auch, dass das besonders ist und sollte ich mal irgendwann wieder in Asien stehen bei einem Triathlon-Weltcup oder WTCS-Rennen und es ist kaum Zuschauer da, dann weiß man solche Tage umso mehr zu schätzen. Und es ist schon wirklich besonders. Also war cool. Und
ja, es war eine tolle Kulisse in Dresden.
Da so Energie von mitzunehmen, aber hab's genossen. Super. Voll, ja.
Toll. Du darfst ein bisschen entspannen. Kurze Runde war oder Quatsch, um einfach mal den Triathlon als solchen zu beleuchten. Du sagst, ob es stimmt oder nicht. Bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii darf man im Marathon Teil Flipflops tragen.
Stimmt.
Nein, stimmt wohl nicht. Erlaubt ist alles, was als Laufschuh durchgeht, wohl, aber Flipflops würden da wohl nicht dazu zählen.
Weiß nur, das glaube ich nicht. Es gibt bestimmte Laufschuhe, die nicht erlaubt sind.
Ja.
Aber Flipflops wirkt nicht wie ein Vorteil, deswegen hätte ich gedacht.
Das ist definitiv kein Vorteil. Ja. Und welche sind nicht erlaubt? Was kennst du?
Da gibt es mittlerweile Regelungen mit Carbon und wie hoch und wie viel, was auch immer. Klar.
Die längste, je offiziell gemessene Wechselzone war über 700 Meter lang.
Das stimmt.
Das stimmt wirklich.
Ja.
Manchmal gehen die einmal quer durchs Stadion, ne?
Ja, das kann schon sein. Also ist gar nicht so selten, weil einfach dann ist die Veranstaltungen ja auch groß sind. Man muss irgendwie alle Räder müssen am Platz finden und vom Schwimmausstieg bis zur Straße dann beispielsweise.
Aber 700 Meter sind schon richtig
weit,
lang.
Ja,
das ist schon richtig weit, ne?
Ja.
So, es gibt Triathlons, bei denen die Schwimmstrecke in einem Vulkankratersee stattfindet.
Das könnte auch sein, ja.
Ja, gibt es. In Neuseeland zum Beispiel.
Ja.
Bei extremen Kältetriathlons tragen einige Athleten Handschuhe im Wasser.
Ja, das stimmt.
Hast du auch schon?
Nee, aber mein Trainingskollege, der war gerade in, ich weiß gar nicht, wo war das?
Skandinavien wahrscheinlich.
Nee, in den USA. Waren die in Las Vegas, wo die mit Handschuhen geschwommen sind? Nee.
Weil? Also ich weiß, in Skandinavien passiert es oft in sogenannten Wintertriathlons. Aber warum in Las Vegas? Das wirkt gar nicht so.
Ich bin mir auch nicht mehr sicher, wo das war. Aber okay, da sind aber irgendwo, oder irgendwo wird vom Boot gesprungen draußen.
Okay.
Ich weiß gar nicht mehr, wo genau. Wo, ich müsste das eigentlich wissen. Also Schande jetzt hier. Auf jeden Fall springen sie runter in das Wasser. Das ist halt einfach, wenn es irgendwie nur, weiß es ich, 11 Grad hat, ist es einfach zu kalt.
Ja, klar.
Und auch so eine Haube und das zum Schützen des Halses und dann eben Neoprenanzug, Schuhe auch.
Ja.
Also ist aber schon sehr selten so.
Okay. Und runterspringen heißt jetzt also richtig so.
Ich glaube, das sind ja 4-5 Meter runter und dann ist der Start von dort und auch mit Strömung. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo es war.
In Japan gibt es einen Triathlon, bei dem man statt Radfahren auf einem Esel reitet.
Nein,
das ist ja ganz sicher. Das ist richtig. Ein Athlet wurde mal disqualifiziert, weil er sich im Zielbereich ein Bier geben ließ.
Das glaube ich auch nicht.
Doch, gab wohl. Es galt wohl als Regelverstoß wegen unerlaubter Verpflegung. Also es war wohl noch kurz vor dem Ziel.
Ach so.
Also Zielbereich. Und das heißt, was darf man nicht zu sich nehmen? Was ist ein Regelverstoß?
Ich glaube, dann ist der Regelverstoß eher, dass man keine fremde Hilfe annehmen darf. Und das wahrscheinlich wird es dann so.
Anders als bei der Tour de France, da reicht dir vielleicht irgendjemand was, oder? Das darfst du trinken.
Ich glaube, so ganz regelkonform ist das auch nicht, wenn das von Zuschauern kommt.
Ja.
Aus dem Teamwagen natürlich schon.
Klar.
Und es gibt natürlich auch schöne Bilder, glaube ich, irgendwie habe ich das in Erinnerung vom letzten Jahr, wo ein Radfahrer dann anhält und noch seinen Geburtstag feiert oder so und auch mal aus dem Bier trinkt. Aber generell ist, glaube ich, die Regelauslegung so, dass das. Zumindest im Triathlon, dass man keine Hilfe von außen annehmen darf.
Okay. Mit dir zusammen will ich noch einmal ein Rezept erstellen für einen richtig guten Triathlon-Tag. Hast du dein Handy gerade dabei?
Ja.
Okay, dann schicke ich dir nämlich gerade einfach nur mal hier. Ist nämlich ganz gut. Oh, ich muss jetzt hier gerade. Dann kannst du es nämlich mal lesen, nach was wir jetzt alles suchen. So, pass auf. Das ist Rezept für einen gelungenen Triathlon-Tag. Da kommt eine Portion, da brauchen wir was Emotionales. Dann zwei Tassen, da gibt es ein Lieblingsgetränk oder Nahrung. Dann eine Prise, entweder Ort, Stimmung oder Musik. Mindestens Kilometer, kannst du wählen die. Und zum Garnieren ein kleines Detail oder ein Ritual. Du hast es jetzt vor dir?
Ja.
Okay, lass uns mal dieses Rezept für einen gelungenen Triathlon-Tag für dich erstellen.
Ja, also ich muss sagen, so was die Emotionen angeht, man braucht, also die Vorfreude muss da sein. Und
eine Portion Vorfreude.
Wenn wir da schon an das Weitere so sehen, ja, da muss man richtig heiß drauf sein auf den Tag. Und genau.
Okay. Zwei Tassen Lieblingsgetränk oder Nahrung?
Früher hat man immer gesagt, ja, unbedingt die Banane davor am Rennen.
Ja, ist das nicht so? Ist die Banane?
Ist
nicht
eigentlich schon, funktioniert schon. Also Reis, Banane morgens ist immer eine Hilfe oder Haferflocken, dass man was im Magen hat. Ist nicht unbedingt meine Lieblingsnahrung, aber Haferflocken.
2000 Haferflocken.
Ja, genau. Und
okay, gut. Dann eine Prise, jetzt entweder einen Ort, eine Stimmung oder Musik, irgendeinen Song.
Na, dann würde ich schon sagen, bei Ort. Rathausmarkt in Hamburg.
Eine Prise Rathausmarkt.
Ja.
Alles klar. So, dann mindestens. Wie viele Kilometer?
Aber ich würde, beim Kilometer auf jeden Fall eine olympische Distanz.
Okay, olympische Distanz. Das sind also insgesamt die 51, alles in
genau,
allem. Ne?
Ja,
mindestens 51 Kilometer.
Ja.
So, und zum Garnieren von diesem wunderschönen Rezept für einen gelungenen Triathlon-Tag.
Eine After-Race-Party. Das gibt es auch immer seltener und ist eigentlich schon cool, wenn nach dem Rennen alle zusammenkommen. Ja, gibt es ja so Pasta-Partys oder was auch immer oder vielleicht im Rahmen der Siegerehrung oder so, das ist schon ganz cool.
Pasta-Party, das ist sehr schön.
Was auch immer.
Sehr gut. So, noch eine kurze Autovervollständigung zum Schluss. Vervollständige spontan folgende Sätze. Ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack meines Lebens dazugehört. Ist.
Oh, das ist ganz einfach. Wir hatten es gerade eigentlich heute Morgen davon, als wir bei der Laufeinheit sind wir zu zweit dann später gelaufen und Es ist schon recht speziell, wenn man läuft, wie sich die Schritte zum Beispiel anpassen.
Ja.
Und ich finde es eigentlich immer ganz cool, wenn man da irgendwann sich so ein bisschen im Laufen verliert und nur noch so die Füße, den Bodenkontakt sozusagen hört.
Mhm.
Ist vielleicht was, wo ich auch sagen würde mittlerweile, dass mir das am meisten Spaß macht, in dem Sport so zu laufen. Am liebsten auch mit der Gruppe. Und da ist zum Beispiel auch so, dass dann irgendwann sich die Schritte untereinander anpassen. Und das ist eigentlich ein cooles Gefühl und ein cooles Geräusch, wenn alle gleichzeitig den Boden berühren und ja, man dieses Geräusch wahrnimmt. Ja, hoffe, noch lange zu meinem Leben gehört. So, ja.
Ja, mega, ist ja ganz, ganz, ganz schön. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt...
Oh, das ist schwierig. Ich denke nicht, dass ich mir mal irgendwann ein Tattoo stechen lassen werde. Ja, im Sport natürlich immer recht populär sind die olympischen Ringe.
Das stimmt.
Würde ich mir jetzt aber auch nicht auf die Stirn tätowieren. Aber
nur wenn man wirklich mal bei Olympia dabei ist,
ja,
ne? Dann allenfalls dann.
Wobei, wenn man erfolgreich bei Olympia dabei war, dann braucht man auch die Ringe eigentlich sich nicht stechen lassen. Von daher, ja, mal gucken. Es gibt da eigentlich wenig, woran ich denke. Aber es ist bei uns in Sportlerkreisen natürlich eine Sache, die gerne gemacht wird.
Okay. Ich laufe sofort weg, wenn?
Wenn mir ein Hund entgegenkommt, mit hoher Geschwindigkeit und nur spielen will.
Aber der ist schneller als du.
Ja, genau. Nee, ansonsten schwer zu sagen, da gibt es nicht viel, bevor ich weglaufe. Spinnen vielleicht noch.
Wirklich?
Ja, kein großer Freund, aber... Nee, schwierig, fällt mir nicht viel ein.
Ja, Lasse, dir vielen Dank
für
die Einblicke in deinen Weg und in deinen Sport. Dann drücken wir die Daumen, dass es erfolgreich weitergeht. Ja. Was ist dein nächstes großes Ziel? Für das du jetzt gleich wieder rausgehst und jetzt gleich, sobald du einen Fuß vor die Tür trittst, anfängst zu arbeiten.
Ja, das ist in ungefähr 2 Wochen in Zell am See, Ironman 73 Rennen, das auf jeden Fall, auf das mich eigentlich freue und wo ich im letzten Jahr zugeschaut habe bei einem Freund, und das ist in Österreich zum Beispiel auch herrliche Kulisse in den Bergen, Schwimmen im See und coole Radstrecke, wichtiges Rennen, aber ich würde sagen, es ist weniger das eine Rennen als vielmehr so einfach eine gute Fitness und bereit sein für jedes einzelne Rennen, was mich gerade motiviert, und darauf freue ich mich schon sehr.
Bist du Sportsoldat eigentlich auch gewesen?
Ja, genau. Ich bin es noch.
Du bist es noch.
Und zwar bis zum Ende des Monats bin ich in der Sportfördergruppe. Dann leider nicht mehr. Das war jetzt auch wirklich über 10 Jahre, glaube ich, ein wichtiger Unterstützer für mich. Und
darfst du nicht mehr?
Nee, genau.
Da geht das immer nur 10 Jahre?
Nee, es hat tatsächlich mit der Problematik mit dem Herz zu tun.
Okay.
Dass das ist eigentlich einfach ein offizieller Ausmusterungsgrund.
Okay.
Und macht es natürlich jetzt auch ein bisschen schwierig, weil es einfach ein wichtiger Support war so in meiner Karriere und ich das natürlich auch gerne die Stelle behalten hätte.
Ja.
Und gleichzeitig, ja, denke ich, öffnet das jetzt auch nochmal neue Möglichkeiten, neue Perspektiven.
Macht's aber auch schwer, oder? Also wo kommt jetzt finanzielle Unterstützung her?
Ja,
denn du trainierst den ganzen Tag, du hast keinen regulären Job.
Nee, genau, da muss ich ein bisschen kreativ sein. Ja, mich auch für Sponsoren anbieten, mehr. Ja, ich freue mich eigentlich dann auch auf die Zeit, die dann kommt. Ist einfach nochmal anders. Ja, und bin aber in erster Linie auch dann froh für die Unterstützung, die ich hatte.
Ja, lohnt sich denn, also ich sag mal, ein Sieg beim Ironman 73, lohnt sich das finanziell auch? Kann man damit schon mal ein paar Monate über die Runden kommen wieder?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich so ganz genau die Preisgelder gar nicht so kenne, aber es ist auf jeden Fall nicht wie in anderen Sportarten, also so schrecklich weit kommst du damit nicht.
Mhm.
Es ist dann eher so die Frage, wie du aufgestellt bist, was Sponsoren angeht, wie die Verträge dort sind, vielleicht mal Prämiensysteme oder ja, im Normalfall kommt da der finanzielle Aspekt dann eher über Partnerschaft mit Marken aus dem Sport oder auch aus anderen Branchen, die da Interesse an der Zusammenarbeit haben.
Lasse, Priester. Ah, du hast immer das schöne Nygaard,
genau.
Den unterschlage ich immer. Ich würde den eigentlich gerne erwähnen, weil das ist mal so ein Name, den nicht jeder hat in Deutschland.
Ja.
Aber deine Mutter ist aus Dänemark.
Ja, genau.
Und da hat sie dir den Nygaard mitgegeben.
Ja, ja. Ja. Das sind meine dänischen Wurzeln, genau.
Der aber auch wirklich, der klingt ja auch so schön. Dann dir ganz viel Gesundheit und Erfolg.
Dankeschön.
Wir verfolgen das auf jeden Fall jetzt noch etwas näher und etwas mehr und detaillierter, als vielleicht die meisten von uns das bisher getan haben. Und in 2 Wochen können wir schon sehen, was in Zell passiert ist.
Ja.
Und dann in Spanien später die WM war das?
Ja, genau.
Das war die WM, ne? Dann danke dir für heute.
Ja, vielen, vielen Dank.
Und bis die Tage.
Ich freue mich, dass ich da sein durfte.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Klassische Musik. Sie kann uns entspannen, sie kann uns beim Lernen helfen oder sie sorgt im schicken Restaurant für das gewisse Etwas. Aber kann klassische Musik auch eine Waffe sein? Für den Komponisten Dmitri Schostakowitsch war die Musik zumindest ein Werkzeug, um Widerstand zu leisten gegen das brutale System von Josef Stalin. Wieso aber hat ein Diktator Angst vor Musik? Und warum muss ein Komponist um sein Leben fürchten? Im Podcast 4 Töne gegen Stalin, der Fall Schostakowitsch, will ich 50 Jahre nach seinem Tod herausfinden, ob die Geschichte von Schostakowitsch eine Heldengeschichte ist und ob es tatsächlich möglich ist, in einem autoritären System Widerstand zu leisten und gleichzeitig zu überleben. Die 4 Folgen von 4 Töne gegen Stalin findet ihr ab dem 8. August bei Alles Geschichte in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.